Dimensionen, die Welt der Wissenschaft.
Was sich hier mit diesen Anwendungen im Wesentlichen tut, ist, dass die visuelle Kommunikation insgesamt aufgewertet wird, ungeahnt aufgewertet. Die Proliferation der Bilder im 20. Jahrhundert, schon im 19. Jahrhundert, der stehenden und der bewegten Bilder ist das, was eigentlich Kultur bewegt hat. Denn Bilder, die Bildaufzeichnung, die Fotografie, ein anderes Schreiben, ein Schreiben, wie Alexander von Humboldt sagte, der Natur selbst, die Natur selbst schreibt hier, sie drängt auch mit dieser Schrift ganz unmittelbar an die Einbildungskraft heran oder den Code des Alphabets. Die Web-Anwendungen jetzt sind Visualisierungen, die Zugänge zu Computern schaffen, die Zugänge zu diesen Funktionen von Computern schaffen. Das heißt, dass wir nicht mehr Programmierer sein müssen, um im Internet ein Flugticket oder irgendwas zu bestellen. Das ist eine ganz ähnliche Funktion, wie wir plötzlich irgendwann über die Leitungen telefonieren konnten, ohne einen Operator, also einen Telegrafen-Operator, einen Professionalisten zu engagieren. Das ist eine ganz wesentliche Sache. Das heißt, die ganze Komplexität, ich kann dieses Gesudere über Informationsflut nicht mehr hören. Dazu sind Visualisierungen da, dass diese Komplexität bewältigt wird. Und das ist die wesentlichste Leistung in unserer Kultur.
Media Brain. Verändern neue Medien und Technologien unser Gehirn? Eine Zusammenfassung des 15. Ernst-Mach-Forums von Birgit Dahlheimer.
Wir werden Strategien entwickeln, damit umzugehen. Das glaube ich schon, auch wenn es manchmal schwerfällt. Ich gehe jetzt aber davon aus, dass ganze Institutionen das erleiden. Dass ganze Institutionen und ihre Mitarbeiter, ob das jetzt der Staat ist oder ob es der Arbeitgeber oder die Bank oder wer auch immer ist, genau ja in dieser gleichen Situation sind. Und sich deshalb, um das sozusagen zu organisieren, immer stärker auf digitale Systeme, auf Algorithmen und Computerprogramme verlassen müssen. In der Bewertung von Vorgängen, weil einfach die Informationsflut zu groß ist, weil die Kapazitäten des Einzelnen, sie noch zu bewältigen, aufgrund auch dieser Veränderungen der Konzentrationsspanne und Ähnliches nicht mehr ausreicht. Und dass wir deshalb tatsächlich Gefahr laufen, dass in Institutionen eine Form von Berechenbarkeit Einzug hält, die sehr weit geht.
Permanentes Online-Sein, soziale Netzwerke, gigantische digitale Suchmaschinen, multimediale Vernetzung verheißt der Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts vielfältige Formen der Kommunikation und die Ausbildung neuer Fertigkeiten. Welche Auswirkungen sie für den Einzelnen und für die Gesellschaft hat, wurde gestern beim 15. Ernst-Mach-Forum in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien diskutiert. Es ginge keineswegs um die Frage, ob die neuen Medien gut oder schlecht seien, ob man sie anwenden solle oder nicht. Dieser Zug wäre längst abgefahren. Die Technologien sind da, werden angenommen und sich weiterentwickeln. Was es jetzt brauche, sei Kritik innerhalb des Systems, schickte Frank Schirmacher voraus. Der Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlichte letztes Jahr sein Buch Payback, warum wir im Informationszeitalter gezwungen sind zu tun, was wir nicht wollen und wie wir die Kontrolle über unser Denken zurückgewinnen. Der Umbruch, der durch Computer und Internet, durch moderne Informations- und Kommunikationstechnologien bewirkt wird, wird oft mit der kulturellen Revolution durch die Erfindung des Buchdrucks verglichen. Ein Vergleich, der Frank Schirmacher nicht weit genug geht.
Wir müssten es das Bild so fassen. Es wäre so, als hätte Gutenberg eine Drucktechnik entwickelt, die wir lesen können, die aber gleichzeitig auch uns liest. Und dieser zweite Teil, dieses Uns-Lesen, das ist der, der mich interessiert, aber auch fasziniert natürlich mit Blick auf die digitalen Technologien. Aktuelles Beispiel, vor, ich glaube, 2 Tagen hat Facebook fundamentale Veränderungen bekannt gegeben. Im Augenblick kann niemand sagen, was sie bedeuten. Einer der wichtigsten Websites auf diesem Gebiet sagt, man kann es auch nicht verstehen, weil es nicht zu verstehen ist. Wir können nur sehen, wie dieser Prozess sich abspielt. Dieser Prozess sieht so aus, als ob sozusagen eine Form von Individualisierung des Netzes stattfindet unter der Herrschaft von Facebook, von dass Menschen in gewisser Weise im Augenblick die Kontrolle über ihre Daten beziehungsweise über ihre Identitäten verlieren könnten, zumindest nicht genau wissen, was das ist. Das ist nur ein ganz aktuelles Beispiel aus den letzten 48 Stunden. Man könnte viele andere nennen. Das geht bis hin zur Finanzkrise, bis hin zu Griechenland, bis zu vielem anderen. Wenn man einmal erkennt, dass das Internet, das wir benutzen, nur sozusagen die Spitze eines Eisbergs ist und das schon in wenigen Jahren natürlich das ein Gesamtsystem ist. Es ist es ja jetzt schon. Das geht vom Heizungssensor über das Internet bis zu irgendwelchen Algorithmen, die mein Arbeitgeber hat und die er anwendet, um sozusagen eine Prognose über meine künftige Leistungsfähigkeit anzustellen. Gesellschaftskritik in einer künftigen Gesellschaft muss eine Kritik sein, glaube ich, die sich damit befasst und die die Macht dieser neuen Systeme sowohl in ihrer Analysefähigkeit wie in ihrer prognostischen Fähigkeit, aber auch natürlich ihre Chancen zieht.
Auf die Frage, ob oder wie neue Medien und Technologien das Gehirn verändern, ging Frank Schirmacher anhand zweier Beispiele ein.
Multitasking heißt nichts anderes als die Pflicht der modernen Gesellschaft, viele Dinge gleichzeitig zu tun. Im Computerbereich ist es das, was jeder kennt. E-Mails kommen gleichzeitig mit irgendwelchen Websites, die man aufrufen muss. Es kommt wieder eine Information, die man bearbeiten muss und was auch immer. Und Clifford Nas hat sich für eine Sache interessiert, nämlich für die Frage, ob dieses Multitasking, so wie es die Ideologie will, tatsächlich Menschen möglich ist. Die Untersuchungen, die sie in Stanford gemacht haben, über einen Zeitraum, und zwar vor allen Dingen mit Heavy-Usern und durch alle Generationen hindurch, zeigen, das ist die erste Frage zur Brain-Veränderung, jedenfalls Stand jetzt, dass es nicht möglich ist. Menschen können das nicht. Und es ist sogar so, dass es einer der wenigen Dinge ist, die keinen Trainingseffekt haben. Es ist so jedenfalls das Ergebnis dieser Studien, dass wir immer schlechter werden, je stärker wir es machen, mit entsprechenden Effekten auf das Gehirn. Die Effekte, die kennen viele, Probleme beim Kurzzeitgedächtnis. Die New York Times hat unlängst geschrieben, einer der meistgehörten Sätze in amerikanischen Büros ist, was habe ich gerade getan? Die Organisation des Arbeitsalltages. Das ist der eine Effekt, den wir kennen. Der andere Effekt, den Körte, der Hirnforscher aus Marburg, schildert, ist auch ein sehr interessanter, dass nämlich offenbar eine Region im Gehirn, und das erklärt unsere unglaubliche Ungeduld im Netz, dass eine Region im Gehirn, die dafür da ist, dass wir Belohnungen aufschieben können, dass wir also bereit sind zu warten, dass die tatsächlich korrumpiert wird und stattdessen auch durch entsprechende Ausschüttung von Hormonen und anderes eine andere Region oder ein anderer Faktor ins Spiel kommt oder Parameter, nämlich der, ganz schnell eine Belohnung haben zu wollen. Und das ist der Grund, warum Menschen, wenn ein Download schon 2 Minuten dauert, verrückt werden. Das heißt, die digitale Struktur ist ganz stark geprägt davon, dass die Dinge sehr, sehr schnell gehen müssen und dass sie gleichzeitig gehen müssen.
Um die Auswirkungen, die die neuen Medien auf unser Gehirn haben könnten, zu verstehen, müsse man sich die enorm hohe Anpassungsfähigkeit des Gehirns vor Augen halten, betonte Jochen Oehler. Der Neurobiologe ist Professor für medizinische Biologie am Uniklinikum Dresden. Ein entscheidender Teil der Entwicklung des menschlichen Gehirns passiert erst nach der Geburt, in Wechselwirkung mit den Reizen aus der Umwelt.
Und diese Adaptationsfähigkeit hat uns dazu geführt, dass wir überhaupt erst einmal komplexe soziale Systeme, Verwandtschaften, Kommunen oder was auch immer, was sich darüber dann noch hierarchisch aufbaut, aufbauen. Dazu muss das Gehirn aber erst einmal entwickelt werden, sich entwickeln können nach der Geburt. Und zwar kommt hier eben ein Fakt hinzu, den wir zwar bei Primaten und so weiter auch schon beobachten, dass die in ihrer mentalen Leistung, in ihrer Gehirnleistung erst nach der Geburt ausreichend sich entwickeln. Aber beim Menschen ist das ein besonderer Abschnitt und ein besonders langer Abschnitt, der doppelt so lang oder gar dreifach so lang ist, bis er dann die Persönlichkeit darstellt, die er in der entsprechenden Sozietät dann einnimmt. Und das ist ein hochsensibler Bereich. Der ist biologisch in gewisser Weise vorgegeben, in der Weise, dass eigentlich zum entsprechenden Zeitpunkt immer die entsprechenden Informationen auf das Gehirn einwirken können und dementsprechend sich die funktionalen Schaltkreise, die funktionalen Programme im Gehirn bilden können. Zu Beginn ist das ganz einfach, da ist das die Mutter-Kind-Beziehung und da ist es nicht irgendeine sprachliche Interaktion, sondern da sind es nonverbale Kommunikationen, die über alle Kanäle laufen. Man spricht auch von der sogenannten Fresssucht der Sinne. Und in erster Linie ist es bei Mutter-Kind schließlich der taktile Sinn. Der ist hirnphysiologisch am besten ausgebildet. wenn das Kind geboren wird. Daher ist viel, viel Wert darauf zu legen, dass eben eine taktile Kommunikation über die Körperoberflächen und so weiter gegeben ist. Unsere Haut ist höchst sensibel und ein höchst informationsaufnehmendes Organ, also ein ganz, ganz wesentliches Sinnesorgan, was ab Geburt ideal funktioniert. Und diese Fähigkeit der Bindung, der sozialen Bindung, der engen Bindung an die Mutter bzw. die engsten Betreuungspersonen ermöglicht.
Das erweitert sich bald. Die Informationsmenge, die ein Kind in den ersten paar Lebensjahren aufnimmt, wird immer mehr und verkompliziert sich.
Immer mehr Vernetzungen finden statt. Und da gibt uns die Biologie sozusagen zeitliche Richtwerte vor, wann was zu geschehen hat. Das heißt, die Gefahr der neuen Medien oder die Gefahr der Informationsflut, die auf uns eindringt, ist natürlich die, dass diese langsam sich entwickelnden Prozesse irgendwie überdeckt werden und nicht günstig überdeckt werden. Zu viel Informationen und zu falsche Informationen können zum entsprechenden Zeitpunkt eben unglückliche Entwicklungen hervorrufen, die dann bis zu Dispositionen zu psychiatrischen Fehlentwicklungen und sowas natürlich mit sich bringen können.
Konkrete Beispiele solcher durch Informationsflut bedingten ungünstigen Entwicklungen im Gehirn wurden nicht diskutiert. Die Professorin und Leiterin des Departments für Interface Cultures am Institut für Medien der Kunstuniversität Linz, Christa Sommerer, betonte dagegen die Notwendigkeit der kritischen künstlerischen Auseinandersetzung mit den neuen Technologien und ihren Auswirkungen.
Wie wir heute auch schon gehört haben, leben wir in einer Welt der ständigen Erreichbarkeit, der ständig verfügbaren Informationen und des konstanten Reagierenmüssens. Die Geschwindigkeit, mit der Aktionen und Reaktionen vom Individuum gefordert werden, nimmt stetig zu. Und die in der Moderne begonnene Beschleunigung unseres Lebens durch technische Hilfsmittel erreicht immer neue Höhepunkte. Die soziale und gesellschaftliche Revolution, die diese neuen Interfaces und neue Kommunikationen hervorrufen, verlangen also eine dringend kritische und auch künstlerische Auseinandersetzung, um diese Technologien auch emotional verdaubar zu machen. Gis van Onnen, ein dänischer Medienphilosoph, konstatiert, dass die neuen technologischen Prozesse sich auch physisch auf unserem Körper auswirken. Er nennt dies Interactive Metal Fatigue. Die in der industriellen Revolution begonnene und in den 60er Jahren weitergeführte Beschleunigungstendenzen werden in den 90er Jahren technisch ausgebaut und heutzutage ist Hochgeschwindigkeitsinteraktivität die allgemeine Norm. Auch durch die neuen partizipatorischen Systeme und sozialen Netzwerke wie etwa Twitter oder Facebook ergeben sich neue Phasenverschiebungen. Nun kann jeder seine Meinung demokratisch kundtun und auch sozial kreative Softwares machen jeden zum potenziellen Künstler und zum potenziellen Kunstproduzenten. Weibel sagt, im Zeitalter des YouTube, Flickr, MySpace und Second Life verlieren Künstlerinnen ihr Monopol auf Kreativität. Durch neue Medien kann jeder künstlerisch kreativ sein. Interaktivität erfüllt also die Versprechungen der Moderne und der Erleuchtung, der Emanzipation, Partizipation und Aktion als generelle Prinzipien von sozialer Anerkennung und Verantwortung gehandelt werden.
Der Preis dafür, all diese Möglichkeiten zu haben, ist jedoch eine ständige generelle Überforderung.
Dadurch, dass der Mensch die von ihm geschätzten Ideale nach Emanzipation, Meinungsäußerung und konstanter Beteiligung erfüllen möchte, dies jedoch aufgrund der geforderten Geschwindigkeit und ansteigenden Fülle nicht mehr schafft, ergibt sich die Tendenz des Resignierens und der Interactive Metal Fatigue. Too much of a good thing becomes bad for us, sagt Gis van Onnen. Also zu viel des Guten wird im Endeffekt schlecht für uns. Wo stehen wir hier als Künstlerinnen? Auf der einen Seite leben wir eben in einer Welt, die es uns erlaubt, neue Interaktionsformen selbstentscheidend mitzugestalten und mitzuprägen. Auf der anderen Seite müssen wir uns natürlich den kritischen Herausforderungen dieser Kommunikationsformen und den Einmarsch der Sensortechnologie in unser tägliches Leben auch stellen. Auch der vorherrschenden Ideale von Effizienz und maximaler Geschwindigkeit verlangen eine kritische künstlerische Durchleuchtung.
Die Bedeutung der neuen Medien und Technologien aus philosophischer Sicht kommentierte Frank Hartmann, Professor für Kommunikationstheorie an der Bauhaus-Universität Weimar. Sein Forschungsgebiet ist die Medienphilosophie, die Geschichte und Theorie visueller Kulturen.
Ein Hirn ist nie allein auf der Welt. Es ist im sozialen Zusammenhang. Es ist kein Subjekt allein auf der Welt. Es ist immer in einer Kultur. Und Kultur ist immer Technik. Wir tun so, als käme die Technik wie ein Virus aus dem Weltall auf uns zu und zerstört die wunderbare Harmonie, die wir hier im Paradies mit der Natur und so weiter haben. Sie wissen, Industrie, Instrumente, all die Dinge und Einblicke in die Welt, die wir so vielleicht gar nicht haben wollten. Hirne entwickeln sich nicht. Seit 40.000 Jahren, sagen die Paläontologen, sind sie ungefähr, man kann es nicht untersuchen, aber sie sind ungefähr gleich geblieben und ganz gut damit zurechtgekommen, wie unsere Welt ist. Hirne müssen im Verbund sein. Das Hirn ist auf Auslagerung angelegt. Auf Auslagerung, auf Entlastung, auf eine Form von Bequemlichkeit, nennen wir es so. Man lagert aus, man erzählt Geschichten, man exteriorisiert in eine ethnische Gruppe hinein. Man beginnt dann diese Dinge, diese Epen aufzuschreiben und schon wieder diese Entlastungsfunktion. Man hat hier das ausgelagerte Gedächtnis. Es war der französische Philosoph Michel Serres, der hier in Wien einen sehr eindrucksvollen Vortrag gehalten hat über den Menschen, seine Fähigkeiten. Das betrifft auch unser Thema hier. Michel Serres ist Mitglied der Académie Française. Das ist kein Mann, der die Technik auf die leichte Schulter nimmt. Er sagte, die alten kognitiven Fähigkeiten, die wir für persönlich und subjektiv halten, werden durch die neuen Technologien kollektiv und objektiv. Sein Schüler Pierre Lévy nannte das die kollektive Intelligenz. Vor ihm schon Marshall McLuhan nannte das die Tribalisierung. Und was haben wir für ein Problem damit, mit dieser Tribalisierung? Es ist das Ende des bürgerlichen Subjekts, das Ende des Individuums, das Ende dieses kreativen Genies, der Ideologie der Individualität.
Frank Hartmann sieht zwei wesentliche Effekte des derzeitigen Medienwandels. Das eine ist die Visualität und das andere die Logik der Delegation.
Zunächst der visuelle Punkt. Epistemisch ändert sich etwas ganz Gewaltiges. Wir haben es mit anderen Gehirntätigkeiten zu tun, als mit denen des alphabetischen Notierens und Ablesens. Gegenüber dieser kognitiven Abstraktion wird Bildlichkeit insgesamt in unserer Kultur aufgewertet. Das Visuelle, die figurale Intelligenz steigt und damit natürlich auch die Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung. Zweitens, die informatische Ebene oder die neue Ontologie, die ausgelagerte Gehirntätigkeit oder die Auslagerung, die Exteriorisierung der Gehirntätigkeit setzt sich nur fort. Etwas, was die Menschen immer schon gemacht haben, seit sie existieren. Maschinen und Instrumente, zuletzt in der industriellen Revolution, haben Körper- und Sinnestätigkeit optimiert und die Computer entlasten die geistige Tätigkeit und das Urteilen. Auf einer niedrigen Stufe von Norbert Wiener einst so formuliert, ersetzen Sie den menschlichen Verstand als Lieferant einfacher Entscheidungen durch künstliche Apparate und das ist gut so, denn der Mensch ist nicht dazu auf der Welt, sagte er, um Etiketten auf Konservenbüchsen zu kleben, das können Roboter genauso tun. Das heißt, die Summe aus dieser Überlegung ist jetzt, dass wir mittendrin sind in der Auflösung von Subjekt-Objekt-Verhältnissen am Ende der bürgerlichen Individualität und damit mittendrin im Projekt der Menschwerdung.
Das Gesudere über die Informationsflut könne er schon nicht mehr hören, meinte Frank Hartmann zu Beginn der Diskussion. Statt eines generellen Klagens über Reizüberflutung gelte es, konkret aufzuzeigen, in welchen gesellschaftlichen Bereichen angesichts der neuen Entwicklungen Handlungs- oder Änderungsbedarf besteht.
Natürlich ist die politische Ökonomie dahinter eine große Frage und Google ist nicht böse, sondern die Tatsache, dass eine Firma etwas monopolisiert. Hier bin ich jetzt schon der Meinung, dass zwei Dinge gefordert sind. Einerseits die ahnungslose Politik, die überrascht wird von sowas wie Piratenpartei, die einfach kein Programm haben, sondern das Thema an sich der Computervernetzung reinbringen in die Politik. Also diese verschlafene Politik-Funktionärskaste, die irgendwie reglementieren will jetzt plötzlich, was nicht mehr zu reglementieren ist. Und andererseits die komplett verschnarchte Pädagogik. Die Pädagogen, die immer noch in Idealen schwelgen des 19. Jahrhunderts. Also mit Lesen, Schreiben, Zeichnen, Rechnen und so weiter. Ich bin überhaupt nicht einverstanden damit, dass man die einfach sozusagen auf ihrer Funktionärsebene sich selbst überlässt und sagt, irgendwann wird es ja schon so weit kommen, dass sie dann auch Laptop-Klassen haben oder sonst. Da gibt es dann immer Modellprojekte. Und natürlich die Künstler, die uns andere Gebrauchsweisen vorgeben. Gegen diese Vorherrschaft der Netzkapitalisten, sage ich jetzt mal, hoffe ich auf Widerständigkeit aus dem Gebrauch heraus.
Andere Gebrauchsweisen der neuen Medien heißt auch neue Arten der Bedienung und Interaktion, zeigte Christa Sommerer.
Ich glaube, was wir jetzt beobachten, ist ein Trend in Richtung unsichtbares Interface. Interfaces, die es ermöglichen, sozusagen leichter mit dieser Informationsflut umzugehen. Sie haben die Visualisierung erwähnt. Es sind nicht nur Visualisierungen, sondern auch haptische und zum Teil auch Geruchsinterfaces werden entwickelt. Also neue Arten von multisensoriellen Interfaces.
Neue Medien und Technologien verändern Entscheidungsprozesse, betonte Frank Schirmacher mehrfach, mit weitreichenden Konsequenzen.
Dann war die Frage, wie man seine Entscheidung traf oder wie man auswählte, soweit ich das sehe, immer noch eine, die in irgendeiner Weise davon abhängig war, wie man sich selber sozusagen entschied als Mensch, darüber nachdachte, mit anderen Menschen redete, was auch immer. Im digitalen Zeitalter, und da ist mein Punkt, ist die Frage der Entscheidung, was wähle ich aus? Und das ist eben nicht zu vergleichen mit der Bücherzeitalter, ist die Frage, wie wähle ich aus, delegiert an Maschinen. Und zwar nicht nur bei der Google-Suche, sondern mittlerweile bei ganz vielen anderen essentiellen Einheiten innerhalb unserer Gesellschaften. Bei der Frage zum Beispiel, dieses große Thema Verbrechensbekämpfung, Pre-Crime, wer ist gefährlich, wer nicht, in Deutschland, bei der Frage der Steuerfahndung, bei der Frage der Kredite, wer kriegt einen Kredit, wer kriegt keinen Kredit, bei der Frage eines Karrieresprungs, gibt es ein großes Forschungsprogramm, das IBM mit seinen eigenen Mitarbeitern veranstaltet hat, die sie alle taxonomisch beurteilten. Das heißt, es wird delegiert die Entscheidung an Systeme. Bis zu einem gewissen Grade ist das verschuldet der Informationsüberflutung.
Bei der Entscheidungsfindung von Menschen und Maschinen gibt es aber einen grundlegenden Unterschied, betonte Jochen Oehler.
Wir müssen uns natürlich darüber im Klaren sein, der Computer und das Netz kann uns enorm viel abnehmen, gar keine Frage, weil es eben weit, weit schneller ist. Unser Gehirn ist im Vergleich zum Computer relativ langsam. Und unser Gehirn ist aber kein logischer Apparat, sondern unser Gehirn ist für unsere Soziabilität da und wird letzten Endes in seiner Funktionsweise in erster Linie auch mit unseren Emotionen gefüttert, beziehungsweise unsere Emotionen sind etwas ganz, ganz Entscheidendes als Wertungsmechanismus.
Ähnlich wie Frank Hartmann plädierte auch Frank Schirmacher für ein neues Bildungssystem als eine nötige Konsequenz der Tatsache, dass der Einzug sich ständig weiterentwickelnder neuer Medien und Technologien in unsere Gesellschaft endgültig und irreversibel ist.
Was ich sage ist, dass wir tatsächlich erkennen, und da bin ich genau bei Ihnen, dass das die Antwort sein muss, dass wir adaptieren unsere in der Tat 19. Jahrhundert Vorstellungen, wie ein geistiges Leben in der Zukunft sein muss, an die Gegenwart. Da ist das Beispiel Dänemark. Dänemark erlaubt in den Abiturprüfungen, erlaubt es Internetrecherche als erstes europäisches Land. Und dann regen sich also viele darüber auf und sagen, ist ja Wahnsinn, dann müssen die ja gar nichts mehr lernen und so. Aber natürlich ist das der richtige Weg. Und der kleine Schock, den Leute dabei haben, zeigt, wie wichtig er ist. Nämlich, es ist in der Tat so, jeder Mensch wird künftig über ein mobiles Gerät wissen, wie hoch der Kilimandscharo ist. Jeder Mensch wird wissen, wann Wien gegründet wurde, was auch immer. Er muss das nicht mehr auswendig lernen. Er muss aber wissen, die Information zu beurteilen. Und darum ist es richtig, in Abiturprüfungen Internetrecherche zuzulassen und zu fördern, das, was ich Heuristiken nenne, zu fördern, Intuitionen und eben Urteilsfindung. Da hoffe ich, dass wir vielleicht uns da nicht ganz widersprechen, dass der Kern des Ganzen sein muss, die nachwachsenden Generationen, die einerseits diese Systeme benutzen werden, in einen Stand zu versetzen, dass sie nicht von ihnen beherrscht werden. Das ist das Entscheidende, weil sie ja gar nicht mehr wissen, dass es auch noch anders geht.
Media Brain. Verändern neue Medien und Technologien unser Gehirn? Sie hörten eine Zusammenfassung des 15. Ernst-Mach-Forums von Birgit Dahlheimer. Das Ernst-Mach-Forum Wissenschaft im Dialog ist eine Diskussionsreihe veranstaltet vom Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, den Wiener Vorlesungen und der Ö1 Wissenschaftsredaktion. Morgen in den Dimensionen das Freitagsmagazin mit einem Bericht über ein Protein der Raubwanzenart Triatoma infestans, das Menschen vor Gefäßverschluss schützen kann.